Auch diese Folge wird heftig. Wir lernen Tatjana kennen und ihre Essstörung. Die hat sie seit ihrer Schwangerschaft vor rund 10 Jahren. Wenn sie ihr Leben nicht rapide ändert, wird ihr Körper voraussichtlich noch vor ihrem 35. Geburtstag aufgeben. Sie kämpft dagegen an. Für ihre 9-jährige Tochter will sie stark sein. Wären da nur nicht ihre Depression sowie ihre Zwangs-, Angst- und Panikstörungen. Zur Behandlung geht sie in eine stationäre Fachklinik. Klingt nach einer guten Idee, ist es in dem Fall aber nicht. Obwohl sie ewig versucht hat, überhaupt dahin zu kommen, ist sie nach kürzester Zeit wieder draußen. Warum? Das erzählt sie uns in dieser Episode. Aktuell hofft sie, dass eine Mutter-Kind-Kur sowie eine sozialpädagogische Familienhilfe weiterhelfen können, um der Kontrolle, die diese Krankheit ausübt, etwas entgegensetzen zu können. Seit wir die Folge mit Tatjana aufgenommen haben, hat sich ihre Situation nochmal verändert. Tatjanas Partnerin hat sich getrennt. Für alle, die jetzt sagen, ach nö, wie kann man denn jemanden genau jetzt allein lassen? Verweisen wir auf alles, was wir zum Thema Co-Abhängigkeit schon gesagt haben. Denn auch für Angehörige und Partner kann so eine lebensbedrohliche Situation wie die von Tatjana nicht nur traumatisch sein, sondern viele verpassen auch den Absprung und gehen dann selbst mitunter. Wer in Sachen Essstörung oder bei den anderen genannten Themen noch etwas offen hat, skippt die Folge vielleicht besser. Klar könne sie auch mit jemandem hören, der sich auskennt oder der helfen kann. Lesefutter und Hilfestellen packen wir euch in die Shownotes.
Also ich sage auch heute, wenn ich mich damals gegen mein Kind und für ihn entschieden hätte, das wäre mein Untergang gewesen. Mhm. Also emotional, und das wäre nach hinten losgegangen.
Wahrscheinlich, wenn der Druck steigt, der Stress steigt, dann steigt dein innerer Druck, das Essen zu kontrollieren, weil alles um dich rum die Kontrolle verliert und ja, das genau die einzige so. Sache ist, die du kontrollieren
genau
kannst.
Genau so.
Weil in Wirklichkeit ist das, was du hier aufgebaut hast mit der Essstörung, das ist die Illusion von Kontrolle. Und das, was du dort abgibst, ist die Illusion der Kontrolle, die du hattest. Und was du zurückkriegen würdest, wenn alles klappt im Idealfall, wäre echte Kontrolle.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Herren. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wir dachten, es sei eine sehr gute Idee, den Namen zu ändern in der 4. Staffel von Hure zu Herren.
Ja, meinetwegen, und ich freue mich sehr. Ihr hört mich, ich bin's, Nina Workhart, die Herrin bzw. Domina hier am Tisch, und ja, nehme euch mit in meine Erfahrungswerte der letzten 10 Jahre in dieser Szene.
Ja, schreibt uns gerne Mails oder schreibt gerne Mails an die Herren. An
der Gangster, der Junkie und die Herrin @swr3.de. Ohne Punkt und Komma gibt es. Falls ihr Bock habt, euch die Finger wund zu tippen mit dieser E-Mail-Adresse, dürft ihr sie alternativ benutzen anstatt gj@swr3.de.
Nina Workhart, mir gegenüber. Domina.
That's it.
Links von mir, Maximilian Pollux.
Dominus.
Dom.
Abdominus.
Jawollo. Sixpack. Oh, ich muss auf meine Ab auch wieder klarkommen. Naja, was soll ich euch erzählen? Der Gangster in der Runde, sehr, sehr lange in der kriminellen Welt mein Leben verbracht, als Partizipant, also als Teilnehmer, selbst kriminell gewesen. Jetzt die letzten Jahre immer noch Kriminalität 24 Stunden gefühlt um mich rum, weil ich einen True Crime Podcast mache, weil ich GJH mit moderiere und wir immer wieder damit zu tun haben, und weil ich bei den Sichtweisen mit Jugendlichen arbeite, die selbst Täter sind. Ich bin mega froh, dass ich diese Arbeit machen darf. Da fließen meine alten Erfahrungen ein, aber gleichzeitig auch ein paar meiner Talente. Deswegen, jo, danke ans Universum.
Für diesen Weg.
Ich stelle mich auch noch kurz vor. Mein Name Roman Lemke, 39. Euer Lieblings-Ex-Junkie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bin mittlerweile Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz. Und haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Hört euch einfach die alten Episoden an. Wir sind aber heute nicht zu dritt. Wir haben eine Gästin am Start. Es ist die Frau, die denkt, es ist eine gute Idee, nachts um 2:30 9 Kilometer joggen zu gehen. Willkommen, Tatjana.
Hi, hallo. Hallöchen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Willst du dich kurz vorstellen?
Also ich bin 32 Jahre alt, Mama einer 9-jährigen Tochter. Ich bin gelernte Friseurin und Tätowiererin, was auch mein absoluter Traumberuf ist und bleibt. Ja, und ich leide seit 10 Jahren an Magersucht, Bulimie und Zwangsangst und Panikstörungen in Verbindung mit Depressionen.
Wow, das ist ein ordentliches Paket.
Ist das tatsächlich die gute Idee oder war das, habt ihr uns jetzt geflaxt?
Das frage ich mich auch.
Das klingt erstmal gruselig.
Ich dachte,
das klingt gruselig nachts um 3, wenn du eine Angststörung hast. Aber gut, okay, sorry, leg los.
Alles gut. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, nach 5 Tagesklinikaufenthalten in eine Fachklinik für Essstörungen zu gehen.
Mhm. Okay.
Verstehe. Ey, das ist ja wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist ja irgendwie ein krasses Paket. Viele wären mit einer dieser Diagnosen schon echt am Limit. Das kommt ja nicht einfach so. Magst du mal ganz kurz zusammenfassen, wie die Diagnosen in dein Leben gekommen sind?
Ja, also angefangen hat es eigentlich schon in meinem Jugendalter. Also ich hatte schon immer mit Mobbing zu tun, familiär und auch in der Schule war es immer schwierig mit dem Essen. Also es war immer ein Thema, egal ob wir irgendwo auf Geburtstagen waren oder egal wo. Also das Gewicht wurde immer kommentiert und
wir haben im Podcast auch schon oft über solche Sätze gesprochen. Bei mir war es zum Beispiel immer, du bleibst so lange sitzen, bis aufgegessen ist. Was waren das bei dir denn für Sätze?
Bei mir waren es so Sätze wie, wie denn, du isst noch ein Stück Kuchen, du hattest doch schon eins. Ach naja, das eine, das macht ja dann bei dir auch nichts mehr. Und naja, muss das sein? Ne? Und hast du mal geguckt, die Hose passt ja schon nicht mehr richtig. Und ja, das waren solche prägenden Sätze. Und in der Schule, naja, Kinder sind grausam, ne, fette Sau. Da war das Mildeste, würde ich fast sagen.
Warum ich gefragt habe, ist so ein bisschen, weil ich glaube, in den wenigsten Fällen hast du Eltern, die wissen, was sie tun, wenn sie diese Dinge sagen. So.
Genau. So mit 16, 17 hat sich das dann ein bisschen gewendet, als ich dann die Ausbildung zur Friseurin gemacht habe. Da lag der Fokus eher so, ja, nach der Arbeit schlafen und dann wieder morgens fit sein. Da hat sich das so ein bisschen verringert. Und dann habe ich in 2013 den Erzeuger meiner Tochter kennengelernt und bin dann dort das erste Mal in die Magersucht gerutscht. Also Bulimie war erstmal gar kein Thema. Also ich habe erstmal nur gefastet, habe gar nichts gegessen. Und
kannst du die Unterschiede zwischen den beiden
Essstörungen
ja kurz sagen?
Also bei der Magersucht ist es so, dass man halt immer gegensätzliche Maßnahmen ergreift, um halt kein Gewicht aufzubauen. Das heißt exzessiver Sport, so gut wie gar nichts essen. Und wenn man was isst, dann wird es halt erbrochen im schlimmsten Fall. Und bei der Bulimie ist es so, dass es mehr ein Druckausgleich für den Körper ist. Das heißt, man hat Fressattacken. Da ist es auch schon vorgekommen, dass ich einen Kühlschrank im Wert von 70 Euro Inhalt in einer Stunde leer gegessen habe und dann wieder erbrochen habe. Ne?
Okay, und, dann isst man sozusagen und dann erbricht man es, aber dann behält man es nicht.
Genau.
Damit wir jetzt aber, ich finde, das fandest du mal ganz nett, Nina, walte deines Amtes und versuch unseren Zuhörenden ein bisschen ein Bild zu geben.
Ich werde dich jetzt optisch beschreiben und vielleicht auch so ein bisschen was für einen Eindruck oder für eine Ausstrahlung du auf mich hast. Wenn du irgendwo widersprechen möchtest, darfst du es jederzeit tun. Schließlich okay. Ist das absolut
subjektiv,
genau.
Ich bin gespannt.
Also, die Tatjana sitzt neben mir und die Tatjana ist eine, du bist keine so kleine Frau, ne? Du bist ein Stück größer als ich. Ich bin 1,60. Ich würde sagen, du bist fast einen Kopf größer als ich.
1,69 so, ja.
Ja, okay. auf jeden Fall wirkst du wie eine, ja, doch, taffe Frau, die viel erlebt hat. Das sieht man aus meiner Sicht schon an den Tattoos, die du auch offen zeigst. Du trägst ein schwarzes, einärmeliges Kleid mit ein bisschen Glitzer und hast eine Strumpfhose, durch die ich sehen kann, dass auch deine Beine komplett tätowiert sind, deine Arme, Hände. Du hast weiße, perfekt manikürte, spitze Fingernägel. Und trägst auch weiße, sehr coole Sneaker zu dem Kleid. Deine Haare sind lockig und circa schulterlang und haben so einen ganz kühlen, Blond-Grauton. Du hast dich heute auf uns vorbereitet, indem du dich richtig zurecht gemacht hast mit Make-up und Lippenstift. Du hast dich schön gestylt, trägst eine Brille, die sehr gut zu deinem Gesicht passt. Also offensichtlich machst du dir viel Gedanken über deine Optik. Und Piercings hast du, ein paar krasse Piercings, wenn ich das so bewerten darf, weil es gibt ja, wer meine Folge kennt, so normale Piercings wie Nasenpiercing. Aber ich hatte früher zum Beispiel auch Snake Bites. Und zwar sind es zwei Piercings an der Unterlippe, die wie so ein Schlangenbiss aussehen. Und du hast in den Wangen diese zwei Piercings, wie nennt man die nochmal?
Das weiß ich tatsächlich gar
irgendwas
nicht.
Irgendwas mit Cheeks, ich weiß nicht
mehr. Ja, ich glaube, das war es sogar schon.
Genau, und ein Septum, also ein Piercing, das oft so, du siehst aus wie eine Kuh. Ja, so Kommentare habe ich immer gehört. Der Bullenring. Ja, genau. Du kennst die Sprüche.
Komm, wir machen mal die Kette dran.
Ob es glaubt oder nicht, ich habe den. Mein Septum ist durch und offen. Also der ist auch nicht mehr zugewachsen.
Wieso haben wir den noch nie gesehen?
Weil ich keine Piercings mehr drin habe. Aber ich kann mal, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich hin und wieder mal so eine, bei einem halben Hähnchen, so eine Rippe zugenommen und so durch. So, ey, ich glaube, ich krieg die durch. Ich glaube, das ist aus Spaß, wenn die Leute das nicht wissen. Und dann hatte ich den so wie so einen Knochen drin.
Das machen Leute mit Piercings. Ich hatte ja Tunnel mit 2 Zentimeter Durchmesser und habe dort Beefies durchgesteckt.
Sorry.
Okay.
Ich muss ganz kurz das einstecken.
Du hattest Tunnel?
Mhm. Habe ich mir auch zunähen lassen, irgendwann vor 100 Jahren. Ich höre gerade aus der Redaktion, das nennt man Cheek-Piercing, also Wangen-Piercing. Was ich damit sagen will, ist, du hast jetzt nicht irgendwie so ein Allerweltsgesicht, sondern du hast wirklich Ecken und Kanten, die man sieht. Was gibt es noch zu sagen? Wenig Schmuck ansonsten? Also es ist nicht bunt. Du bist in sehr gedeckten Farben unterwegs hier und auch der Schmuck ist schwarz, silber, also jetzt nicht so pinke Perlen oder so.
Unfassbar gut, Mann.
Danke.
Deswegen, ich wollte das ja mal so übernehmen und sagen, so, ich mache jetzt mal und dann nicht so, ja, das auf jeden Fall.
Max hat direkt die Hose vergessen.
Zwei Augen, ja, haben wir Ohren, zwei Ohren, weiß ich jetzt nicht, sind hinter den Kopfhörern. Ich konnte es nicht. Und du machst es sehr gut.
Das war sehr cool, ja. Vielen, vielen Dank dafür.
Nina, work hard.
Nina meinte gerade, Ecken und Kanten, das ist aber, also ist ja charakteristisch. Also du trittst ja auch als Charakter hier auf. Man sieht dich und weiß, oh, das ist jetzt nicht so eine Allerweltsperson.
Die man sieht und vergisst.
Wie man sie leider so häufig sieht und wo die läuft ja durch, genau, wie du sagst, durchs Blickfeld und an dich würde ich mich erinnern einfach. Mhm. Ist das so ein bisschen der Grund, warum du vielleicht in der Schule auch aufgefallen bist?
Tatsächlich ja. Also es war schon immer so, dass ich eigentlich immer anders war. Ich muss dazu sagen, ich war bei mir in der Klasse damals die Einzige, die eine große Schwester hatte. Und das hat mich natürlich von der Reife her ein bisschen früher reifen lassen. Ne? Ich habe früher angefangen, mich zu schminken, zu gucken, was ich anziehe, auch wegzugehen. Ne? Meine Mutter war da sehr locker. Ich durfte da mit ihr schon in die Kneipe mit 14, nachdem ich konfirmiert wurde und so. Also
Erstmal die Konfirmation.
Bist du erwachsen, mach was du willst.
Ja. Und das war in der Schule dann immer irgendwie ein Dorn im Auge, ne? Mhm. Ja. So dass ich nie wirklich Anschluss gefunden habe. Habe auch dann von der 4. in die 5. Klasse gewechselt. Aber da wurde es eigentlich nur schlimmer, weil dann der Klassenlehrer halt auch noch mitgemischt hat bis zur 10. Klasse.
Ja, wunderbar. Das ist ja ein toller Klassenlehrer.
Ja, war das super.
Das fühle ich auch sehr. Vor allen Dingen, wenn du mit älteren, also ein bisschen älteren Leuten rumhängst. Jetzt hast du eine ältere Schwester gehabt. Bei mir waren es zum Beispiel eher die Freundinnen. Dann hängst du auch die Leute in deinem Alter ab. Also deine Altersgenossen, deine Klassenkameraden. Irgendwann willst du auch selber nichts mehr mit denen zu tun haben, weil das für dich so kleine Kinder sind und du bist ja schon viel cooler und viel weiter.
Kann
und
mit ich den damit Großen anfangen, unterwegs. Genau.
Und wenn Lehrer sowas merken, gerade auf der weiterführenden Schule, muss ich auch rückmelden, dass ich da auch tatsächlich Schwierigkeiten hatte, weil die oft unbeholfen sind. Die sehen nicht, dass es vielleicht irgendein Problem gibt, was zugrunde liegt, sondern wollen eigentlich nur den Störenfried eliminieren aus der Klasse.
Mhm. Ey, das trifft's auf den Punkt. Ey, deswegen wurden Max und ich ja auch die ganze Zeit angeschissen in der Schule, weil wir Störfaktoren waren. Du hast gerade gesagt, große Schwester, wie war das Verhältnis zu ihr?
Zu meiner Schwester war das Verhältnis eigentlich, ich sag mal, bis vor 2 Jahren immer neutral. Also wir hatten eine gute Bindung, aber jetzt nicht übermäßig fest, weil wir ziemlich unterschiedlich sind. Ich bin so der Paradiesvogel. Meine Schwester ist halt studierte Sozialpädagogin von Erziehungswissenschaften und so im ganzen Kram. Und auch so in ihrem Alltag halt Mann, Haus, Hund.
Ah, also das Kind. Gegenteil.
Ja, genau. Keine Tattoos, keine Piercings. Und das hat sich jetzt erst tatsächlich vor 2 Jahren, als sie selber Mama geworden ist, sehr intensiviert.
Mhm. Okay.
Ja.
Jetzt hast du in der Familie Sprüche gehört. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?
Also meine Mutter und mein leiblicher Papa, die haben sich getrennt, da war ich 12 und meine Mama hatte dann relativ schnell wieder einen neuen Partner, wo ich auch wahnsinnig dankbar für bin und das Verhältnis war auch immer gut bis eben zum Ausbruch meiner Erkrankung, weil das für meine Familie sehr schwer war, damit umzugehen und mit mir umzugehen und da sind viele Streitpunkte dann entstanden.
Welche Erkrankung?
Die Magersucht und die Bulimie. Okay.
Du sagtest, dass die Erkrankung aufkam, als du den Vater deiner Tochter kennengelernt hast. Steht das im Zusammenhang miteinander?
Ja.
Möchtest du da ein bisschen näher drauf eingehen?
Klar. Also der Mann hat ein Doppelleben geführt mit mir und mit noch einer anderen Frau. Das habe ich aber erst nach 1,5 Jahren rausgefunden. Da waren auch 2 Kinder noch mit in der Beziehung. Also er war mit der Frau auch 7 Jahre zusammen. Und für mich war das so, die Frau war sehr korpulent. Also ich war für ihn so das Vorzeigepüppchen. Er hat als Security und Tätowierer gearbeitet. Er hat mich überall mit hingenommen. Kurzes Kleidchen, hohe Schuhe, ne? Durfte ich immer daneben stehen. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, da ist endlich ein Mann, der dich äußerlich zu schätzen weiß und dich begehrt. Und dann habe ich gedacht, ich müsste den Mann irgendwie halten. Und dann muss ich sagen, bin ich tatsächlich da einfach reingerutscht. Ne? Ich habe gedacht, ich müsste immer dünner werden und dünner werden. Und als die ersten paar Kilos runter waren, dann ging mir das nicht schnell genug. Und dann habe ich ja gewusst, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann war ich schneller da drin, als ich gucken konnte.
Wenn du jetzt nochmal so überlegst mit dem, was du jetzt weißt, und nochmal so richtig reingehst, hat er, also außer jetzt dich irgendwie heiß zu finden, aber hat er auch Dinge gesagt oder getan, die dich da in die Richtung noch mehr gebracht haben, ohne dass es vielleicht damals, gab es Sätze, die er gesagt hat, Dinge, die er getan hat?
Bestätigung, klar. Bestätigung, Komplimente, gerade dann, wenn wir abends irgendwo hingegangen sind, ne, dass du sagen, oh, da werden die anderen aber wieder gucken und ne, aber so kommentiert direkt mit dem Essen, das muss ich sagen, gar nicht.
Hätte ich noch eine Frage, hat er vielleicht auch über seine andere Frau negativ geredet? Also das, ich mach's mal ganz salopp, dass er irgendwas sagt von wegen die Dicke zu Hause und irgendwas, also so dieses abwertend, genau.
Schon abwertend, klar, also gerade was das Sexleben angeht, unwahrscheinlich abgewertet, ne? Und auch immer wieder betont, dass er sich trennen will und dass er die Beziehung auch gar nicht mehr für die Zukunft ist und mich halt so eben auch immer warm gehalten. Ne? Mhm. Deswegen hatte ich immer die Hoffnung, dass diese Trennung auch irgendwann stattfindet, klar.
Noch einmal ganz kurz für mich, also habe ich es richtig verstanden, dass du 1,5 Jahre gar nicht wusstest, dass es dort jemanden gibt?
Ja.
Und als du das denn wusstest, habt ihr weitergemacht?
Genau, da war ich schon zu tief drin. Also es war eine total toxische Geschichte, klar.
Ich glaube, ich bin da, und das sage ich auch immer wieder, der einzige Grund, warum ich kein toxisches Arschloch bin, ist, weil ich jeden Tag dran arbeite. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich zu meiner Freundin, als wir so 19 waren, zu der damals, das war auch so mein, irgendwie so mein, ne? So püppchenmäßig habe ich das irgendwie. Ich habe solche Sachen gesagt so und ich habe nie darüber nachgedacht. Also ich habe sowas gesagt wie so, also ich habe das Essen kommentiert. Mhm. Und das mir damals, mir war das auf eine komische Art bewusst so, aber ich war in so einem, ich war auch schon in dem Loop gefangen, dass ich ja wusste, sie will so sein. Mhm. Und dann habe ich bestätigt so irgendwie. Und dann war noch, dass ich zum Beispiel, ich mochte das früh und ich weiß nicht, warum ich das nicht so mag, wenn mir jemand zum Beispiel von meinem Teller isst. Mhm. So dieses, was ja so typischer Gag, haha, sie probieren bei dir und dann essen sie. Und sie hat es nie gemacht. Und ich habe das auch kommentiert. Ich so, ey, ich finde es gut, dass du nicht versuchst, meine Sachen zu essen. Ich mag das nicht so. Und ne, ich, so auf der Basis. Das war so. Und im Nachhinein, Jahre später kam es dann so, ey, weißt du eigentlich, was du damals in mir ausgelöst hast? Mhm. Als wir so 10 Jahre später mal drüber geredet haben.
Richtig interessant, das mal von einem Mann zu hören, weil ich kenne sogar von meiner Mutter Geschichten, wo ihr erster Freund genau sowas gemacht hat, kommentiert hat, willst du jetzt wirklich eine Pizza essen heute Abend? Nicht einen Salat? Bestell doch lieber. Solche Dinge. Und das ist krass, also einfach durch wie viele Generationen sich das zieht und wie wenige Männer dafür Verantwortung übernehmen wollen.
Ich schwöre, ich habe auch, muss auch, das Einzige, was das Gute, was ich dazu sagen kann, ich hätte nie gedacht, dass das alles in eine psychische Erkrankung reinspielt.
Nicht selten.
Und das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte mir schon, dass sie das dann sich bestätigt fühlt im wenig Essen. Aber ich habe nicht gedacht, dass das was Negatives, ich habe nicht damals gecheckt, dass es was Negatives ist. Sondern ich hätte, andersrum wäre so, wenn sie gesagt hätte, ey, hier, nimm mal noch einen Proteinshake, du brauchst noch ein paar Proteine heute, so, da, 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 hätte ich auch danach nicht verstanden, okay, jetzt spielen wir in meine Körperschemastörung rein. Mhm. So, und ich glaube, ich weiß nicht, eigentlich, was ich, das Einzige, was ich damit, ich habe es jetzt derailed ein bisschen, Entschuldigung, das Einzige, was ich damit machen wollte, war so dieses, wir müssen alle darauf achten, was wir sagen halt. So, ne? Einfach noch dreimal drüber nachdenken und.
Und gerade ja. beim Essen, gerade beim Essen, ja, ist das ist normalste die Fresse halten, was der Welt. Essen, ja. Irgendwie ist es ja das Normalste, man isst zusammen. Ist
eigentlich auch voll schön. Ja. So viele schöne Sachen auf der Welt, die man essen kann.
Total. Aber es entwickeln sich ja immer Dynamiken. Ne? Und an so einem Tisch, wo man eventuell zusammen isst als Familie, also viele Leute haben nicht gelernt, eine sinnvolle Kommunikation zu betreiben. Ne? Und dann wird halt Smalltalk betrieben. Und was ist einfacher, als über das Wetter und über das, was ich sehe, zu sprechen?
Mhm. Voll. Und
hat er recht.
Du hast voll recht, dass das fast schon ein Rettungsspruch ist, wo man denkt, hier liege ich ganz gut so. Aber die hat es aber geschmeckt.
Genau. Mhm. Genau.
Guck mal, die hat es aber geschmeckt. So, das würde ich, da würde ich nie, mittlerweile weiß ich es, aber früher hätte ich nie gedacht, so. Und, okay, gut, das ist eine unserer Arbeiten. Leute, dass euch das bewusst wird, dass vielleicht jemand am Tisch sitzt, der gerade ein Riesenthema hat.
Das heißt aber,
okay, weiter geht's.
Also du hast den Vater deiner Tochter kennengelernt, habe ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm? Und wie, also Tochter steht ja nicht einfach aus, da ist sie, sondern wie war das so, die Phase, glücklich zusammen, dann hey, ein Kind und...
Glücklich schüttelst
du den Kopf. Da war nichts mit glücklich zusammen. Ich sag mal so, die Schwangerschaft kam für uns beide, ich sag mal, nicht wirklich überraschend, ne? Weil ich habe von Anfang an halt mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, dass ich keine Pille nehme, weil ich die Pille nicht vertrage. Und wenn er keine weiteren Kinder mehr möchte, dann muss er eben dementsprechend verhüten. Hat er nicht gemacht. Also war ich auch der Meinung, der Mann war zu dem Zeitpunkt 36, dass wenn es jetzt nochmal passiert, dass man dann auch eine Lösung finden kann und darüber spricht, dann war es soweit und ich habe ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ja, dann wegmachen.
Oh.
Also das war die erste Reaktion.
Das ist eine richtige Scheißreaktion, weil da geht ja echt viel ab in so einem Kopf und in so einem Körper. Aber ich bin gerade so ein bisschen, habe ich gehakt, weil du gesagt hast, ja, okay, Pille vertrage ich, verstehe ich total. Beide sind für Verhütung verantwortlich, wenn man nicht möchte, dass ein Kind in die Welt gesetzt wird. Nichtsdestotrotz war ich so ein bisschen so, hattest du denn Bock auf ein Kind?
Ich sag mal so, ich war in einem Alter, wo es jetzt nicht unbedingt schlimm gewesen wäre. Ne? Ich hatte eine abgeschlossene Ausbildung, ich habe bereits 3 Jahre in meinem Beruf gearbeitet, hatte eine eigene Wohnung. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ein Kind würde mein Leben ruinieren.
Weißt du, warum ich frage? Es gibt ja auch die Damen, die sagen, ja, na klar, treibe ich ab, Alter, was denkst du denn?
Klar, ich hatte keine Chance mehr, sagen wir es mal so. Also ich habe es ja relativ früh erfahren, in der 6. Woche wusste ich, dass ich schwanger war und als ich dann einen Tag später nach dem Schwangerschaftstest bei der Frauenärztin lag und den Herzschlag gesehen habe, da war es halt rum. Ne? Da habe ich gesagt, okay.
Kommen dann Gefühle dazu.
Entscheidung ist getroffen. Ich habe dann auch mit ihm nochmal gesprochen und die erste Reaktion von ihm war, als ich gesagt habe, ich möchte das Kind behalten, er hat mir abends aus der Apotheke, nachdem er vom Arzt kam, lauter Tabletten mitgebracht, die ich schlucken sollte, damit ich das Kind eben auf der Art und Weise verliere.
Alter.
Das habe ich zu dem Zeitpunkt auch gemacht, weil ich tatsächlich Angst vor ihm hatte, weil es auch viel mit Gewalt dann schon ab dem Zeitpunkt zu tun hatte. Also erst verbal, als er erfahren hat, dass ich schwanger war, ne, dass er eindringlich wurde, dass ich es abtreiben soll und dass er das nicht will. Und die Tabletten habe ich dann geschluckt und er ist dann zum Security-Dienst und dann habe ich alles wieder erbrochen. Weil ich wusste ja für mich schon, was ich wollte.
Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Hat er jetzt einfach wahllos alles, was er unverschreibungspflichtig bekommen konnte in der Apotheke?
Paracetamol, Ibuprofen, also alles.
Ein Cocktail wollte er dir dazu.
Wo kommen sie alle her, diese ganzen Monster? Das ist so,
ja, aber ja, und hat noch 2 Kinder mit 2 anderen Frauen, ne, um die er sich auch nicht kümmert.
Natürlich. Ey, ist das nicht für dich auch... Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich bin ein Mann, ich kann es mir nicht vorstellen. Was für ein Stress und was für ein Druck ist es für dich in der Situation?
Also es war erstmal, ich habe mich auch nicht getraut, es meinen Eltern zu sagen. Ich bin ja damals nach Kassel gezogen, nur wegen der Arbeit und habe dann eben dort ihn kennengelernt. Und meine Eltern waren von Anfang an so ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Ne? Also ich muss halt sagen, das äußere Erscheinungsbild bei ihm war auch dementsprechend so ein bisschen Gorilla-mäßig. Er ist halber Indonese, Bart und hatte damals auch immer Conros geflochten, also viel auch so im Ami-Stil rumgelaufen. Meine Mutter war da kulturgeschockt sozusagen.
Ich
ne?
auch gar nicht. Der Bart passt gar nicht zur Frisur. Aber okay.
Ja, es ist zwar, ja. Und dementsprechend hat sich das dann so entwickelt.
Okay, weiß jeder, was Cornrows sind?
Cornrows.
Das sind an den Kopf geflochtene Zöpfe, ne? Also ein bisschen aus dem afroamerikanischen genau. Style. Einfach eine Form, die Haare zu stylen. Gibt es in lang, in kurz, in verschiedensten Farben.
Selbst wenn jetzt deine Eltern vielleicht den einen oder anderen falschen Grund hatten, ihn nicht zu mögen oder so, irgendwie auch eine kaputte Uhr geht zweimal richtig so am Tag und sie hatten ja recht, damit ihn scheiße zu finden, so, ne? Im Nachhinein.
Das ist
ein
sehr guter Spruch.
Das ist ein sehr guter Spruch. Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig.
Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am
Tag. Hey, aber du hast das gerade schon gesagt, du kanntest die Methoden, ne? Und wir wollen die Situation bitte nicht falsch verstehen, wir wollen sie überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Jetzt brichst du all diese Tabletten aus, hast ja eben schon gesagt, für mich war die Entscheidung gefallen. Ja, kommt da nicht noch eine Reaktion irgendwie?
Die Reaktion war, dass ich, nachdem ich das erbrochen hatte, wollte ich eigentlich zu meinem Bruder fahren. Also Bruder ist, sage ich einfach so, die haben mich halt in der Schwangerschaft aufgenommen. Ich habe 4 Wochen dort gewohnt. Er ist mit dem Erzeuger meiner Tochter aufgewachsen und hat sich aber dann, als das rauskam, wie er sich verhalten hat, komplett auf meine Seite gestellt, weil er selber Vater ist und das nie nachvollziehen konnte, dass ein Mann sich eben so der Mutter gegenüber des ungeborenen Kindes so verhält. Und dort habe ich dann gewohnt, 4 Wochen.
Ganz kurz, für jedes Monster auch immer einen guten Typen, fällt es euch auf?
Ja, das ist ja korrigiert.
Okay, cool, weiter, tschüss.
Und ich konnte aber erstmal nicht raus, weil er hatte mich, wo er zur Arbeit ist, eingesperrt. Also ich war bei ihm in der Wohnung dann 2 Tage alleine, nachdem ich die Tabletten ausgebrochen hatte.
Musstest du denn gar nicht zur Arbeit?
Nee. Ich hatte tatsächlich 2 Tage frei. Und das wusste er, hat er gewusst und wahrscheinlich war das für ihn die einfachste Methode.
Aber wie du das jetzt auch einfach so sagst, halt, das ist ja überhaupt nicht, jeder, der das hier hört, ne, das ist nicht, lasst euch nicht einsperren. Also, wenn es passiert ist danach, so, das ist eine Red Flag, sag mal, Leute.
Das ist eine Red Flag.
Einsperren.
Also, ich bin über ein Fenstersims dann ausgebrochen. Im Hausflur.
Da geht es auch ganz viel um Kontrolle einfach, wie er dich kontrollieren möchte, wie du nur ein Teil seines Lebens sein darfst, wenn du so funktionierst, wie ihm es passt.
Ja, also ich sage auch heute, wenn ich mich damals gegen mein Kind und für ihn entschieden hätte, das wäre mein Untergang gewesen. Mhm. Also emotional und das wäre nach hinten losgegangen.
Darf ich den Kreis wieder so ein bisschen zur Körperschemastörung, Essstörung lenken, weil ich finde das halt auch ein extrem interessantes Feld. Und du bist jetzt halt als Erfahrungsexpertin auf diesem Gebiet bei uns. Wie sieht denn für dich in dieser Lebensphase ein normaler Essenstag aus?
Also essen tue ich den ganzen Tag gar nichts. Also ich habe jetzt das letzte gegessen. Gut, jetzt war es vorgestern Abend.
Ach so, okay.
Also es ist halt gerade eine sehr anorektische Phase, weil ich bin zurzeit auch wieder Patientin in der Tagesklinik, habe da gerade meine 5. Woche und es ist halt Therapie, ist Arbeit. Ne? Man arbeitet den ganzen Tag mit sich selbst, Schubladen werden aufgemacht, man kramt richtig tief drin rum. Total. Und ich bin halt so, dass wenn ich diese emotionale Belastung habe, dass ich dann in die anorektische Phase halt mehr rutsche. Das heißt, das Gewicht geht runter.
Genau, anorektische Phase. Also Anorexie ist die Magersucht.
Genau.
Okay. Übrigens, das O war gerade so ein, ich trete hier gerade in ein Fettnäpfchen, weil ich eigentlich in die Vergangenheit wollte. Aber so ist auch gut.
Ja, also das ist in der Vergangenheit, sag ich mal, war es in der Schwangerschaft normal. In der Schwangerschaft habe ich tatsächlich komplett normal gegessen. Also von dem Tag an, wo ich wusste, ich bin schwanger, war das wie ein Automatismus. Ich bin morgens aufgestanden, habe mir mein Brot gemacht, mein Müsli, was auch immer. Ja, und dann habe ich ja eben in der Schwangerschaft die 35 Kilo zugenommen. Weil ich hatte ja vorher diese anorektische Phase und dann habe ich gedacht, naja, gesundes Kind willst du zur Welt bringen, musst du essen. Habe ich ein bisschen zu genau genommen. Bin dann mit 115 Kilo nach der Geburt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und dann kam der Rückfall.
Ja, klar. Diese Extreme die ganze Zeit, ne?
Genau.
Also ich meine, der Gedanke, hey, ich will ein gesundes Kind zur Welt bringen, das ist ja wunderschön. Das ist so, hey, nee, ich habe jetzt nicht nur für mich selbst hier die Verantwortung, sondern auch für das Leben, was da jetzt auf die Welt kommt. Und der soll gesund zur Welt kommen. Oder das Kind, wer auch immer, ich weiß es ja gar nicht.
Melody.
Melody, oh, schöner Name. Mhm. Und dann ist diese Geburt vorbei und du realisierst, ach du meine Güte, in deiner Welt halt so, wie sehe ich denn jetzt aus, oder wie?
Also es war einfach auch das Doppelte und Dreifache von dem, was ich hier hatte. Ne? Also es war auch mein Höchstgewicht, was ich überhaupt in meiner, sage ich mal, ab meinem 12., 13. Lebensjahr erreicht habe. Und da dann zu stehen und zu wissen, okay, vorher hast du irgendwie in deine ganzen Klamotten gepasst und jetzt weißt du nicht mal mehr, ob dir irgendwie der Pyjama passt, das war schon eine emotionale Belastung. Und ich habe aber tatsächlich erstmal versucht, das normal hinzukriegen und gesund. Ne? Also ich habe dann angefangen mit Sport, Ernährung umgestellt.
Ich habe das jetzt richtig verstanden. Jetzt hast du auch seit 2 Tagen nichts gegessen?
Ja.
Okay.
Ja.
Und wie sieht heute, also Sonntag, also ich frage rein aus Neugierde, ne? Bitte nicht falsch verstehen.
Also heute ist es so, ich kann tagsüber gar nicht essen, ich kann nicht mit Menschen an einem Tisch essen. Ich kann es aushalten, mit Menschen an einem Tisch zu sitzen, wenn die zusammen essen. Also da bin ich dann halt passiv dabei, aber dass ich jetzt da dann was essen würde, das kommt gar nicht in Frage. Ich schmecke keine Soßen ab. Also es gibt bei mir, wenn ich koche, nichts, was ich selber probiere. Obwohl meine Lebensgefährtin immer sagt, dass ich so gut kochen kann und dass sie das nicht verstehen kann, wie ich das mache, ohne irgendwas auch nur abzuschmecken. Aber ich habe halt meine anderen Sinne dadurch geschärft. Ne? Mhm. Naja, und dann ist es halt so, wenn ich tagsüber merke, mein Kreislauf fällt ab oder ich werde so ein bisschen datterig, dann gibt es halt entweder einen Shake zwischendurch oder irgendwas Zuckerhaltiges zu trinken.
Auch so diese Energiegele oder diese Sportgele und sowas?
Nee, das gar nicht. Das okay. gar nicht, weil da ist ja wieder mit Glucose, glaube ich, auch viel. Und das sind halt alles so Sachen, die weiß ich. Und
also alle, die ich kennengelernt habe, die damit zu kämpfen haben, sind eigentlich Ernährungsexperten.
Absolut. Genau. Also die Ernährungsberaterin in der Tagesklinik hat mich auch aus der Kochgruppe, aus der gesunden Ernährung rausgeschmissen, weil sie gesagt hat, sie wissen mehr wie ich.
Das ist ja Teil der Erkrankung eigentlich, dass man Kalorien von Sachen auswendig weiß, dass man Inhaltsstoffe kennt, dass man... Also ich tue mich eigentlich nie schwer, psychische Erkrankungen zu verstehen. Weiß ich nicht, warum es ist. Irgendwie fühle ich sie immer. Und auch da wieder so dieses, man lernt etwas eigentlich aber doch, um sich zu schaden im Endeffekt. Oder ist es jetzt, weil du lernst ja nicht, was wäre das Beste, was ich jetzt gebrauchen könnte, sondern was muss ich alles vermeiden? Ja. Was darf ich alles nicht? Wie geht das? Wie geht es überein, dass du eigentlich weißt, alles, was richtig wäre, und es dann aber auf eine andere Art handelst?
Genau, das ist halt das, was mich immer so sehr noch mehr runterzieht, weil ich das alles weiß, weil ich alles das in meinem Kopf weiß, aber ich kann es nicht umsetzen. Also ich kann nichts davon verändern. Ich kann die Zeiten nicht verändern von meinen Zwängen, wenn ich nachts joggen gehe. Das sind maximal 10 Minuten, wo ich das schaffe. Ja, wenn ich wirklich kaputt bin, dass ich sage, oh, hey, morgen früh stellst du dir mal einen Wecker 10 Minuten später.
Was passiert dann?
Ich komme in Hochanspannung. Also meine Anspannung steigt, also meine Grundanspannung ist sowieso immer so, wenn man sich eine Skala vorstellt von 0 bis 100, 0 ist eigentlich bei einer Erkrankung wie mir mit Depressionen und Panikattacken fast, also gibt's gar nicht. Ich habe eine Grundanspannung von 40, 50 und je nachdem, welche Situation kommt, steigt das dann eben, ne?
Darf ich, also ich frage mit Absicht, ne? Darf ich sagen, dass du auch gerade am Skillen bist?
Ja, klar.
Was also, bedeutet das?
Ich sehe, dass du so einen Quetschball, so einen Massageball gerade in der Hand hast. Und ja, das soll zur Beruhigung dienen, ne?
Genau, du sollst dich quasi mit sowas selber regulieren, bevor du eben Dinge tust, die eigengefährden oder andere gefährden. Na, in meinem Fall war es jetzt so, dass ich das mit der Skillkette jetzt zuerst angefangen habe, weil ich vor 2 Wochen das erste Mal seit 12 Jahren eine Selbstverletzung hatte, wo meine Bezugspflege dann eben gesagt hat, wir müssen gucken, dass das nicht mehr passiert. Na, und deswegen tut man mit Skills Strategien für sich entwickeln, was in dem Moment eben hilft, um sich ein bisschen runter zu regulieren.
Gut erklärt. Ich habe das Abstinenzstarter-Kit für Menschen mit Konsumstörungen, die aber noch nicht irgendwie bereit sind, in eine Therapie zu gehen oder in eine Beratungsstelle oder sowas. Und da haben wir auch so einen Quetschball mit reingepackt,
ja.
einen Schießgummi mit reingepackt. Das sind so die klassischen Skills.
Und ich habe Kaltbackstreifen noch mit dabei.
Ja, perfekt. Schmerz.
Genau, einfach andere Reize zu setzen. Ne? Ich habe zum Beispiel Center-Shocks, Kaugummis.
Ja, diese ganz sauren.
Genau, dass man die erst richtig, dann muss man erst richtig das Saure rauslutschen, damit man die ganze Zeit wirklich mit den Gedanken dabei bleibt, anstatt in der Sache, wo man die Anspannung gerade her hat.
Es gibt bestimmt Leute, die fragen sich, hey, was soll das? Warum skillt man denn da? Die Intention dahinter ist, aus dem Denken herauszukommen, aus dem Frontalhirn rauszukommen und ins sogenannte Reptilienhirn reinzugehen und dass unsere Urinstinkte angesprochen werden. Und das bringt einen in der Regel aus dem Denken raus und gibt einem Zeit wieder, ja, rationaler zu werden.
Ne? Ja, ja.
Wenn man jahrelang so lebt, also wenn man jahrelang seinen eigenen Körper nicht genug von dem gibt, was laut Ernährungsberater wahrscheinlich benötigt werden würde bei deiner Größe und deinem Gewicht, was sind die Folgen für den Körper?
Die Folgen sind tatsächlich jetzt in den anderthalb Jahren wirklich extrem geworden. Ich habe eine Herzrhythmusstörung bekommen dadurch, weil ich halt einen konstanten Mangel habe an sämtlichen Nährstoffen. Meine Magenklappe, die schließt nicht mehr durch das ständige Erbrechen. Es ist der Magen-Darm-Trakt komplett eingeschlafen. Das heißt, ich habe auch, ich sage es jetzt einfach mal so, ne, Stuhlprobleme, das ist eben dann so. Also es ist alles für mich ein Kampf. Ne? Das Aushalten ist ein Kampf, das Essen ist ein Kampf, alles, was damit zusammenhängt.
Und man muss sich auch mal vorstellen, dass man Essen ja nicht vermeiden kann. Das ist die einzige Sache, die man nicht lassen kann. Also du kannst ja sagen, ich nehme nie wieder diese oder jene Substanz zu mir, aber essen musst du immer. Und wenn du Essstörung hast, dann kommst du da nie wieder ganz raus, sondern du musst lernen, damit zu leben und damit umzugehen.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil genau so ist es. Also ich werde niemals geheilt werden von dieser Erkrankung, das ist so. Es wird immer wieder Phasen in meinem Leben geben, da geht es besser und es wird wieder Phasen geben, da geht es eben wieder schlechter.
Und wahrscheinlich, wenn der Druck steigt, der Stress steigt, dann steigt dein innerer Druck, das Essen zu kontrollieren, weil alles um dich rum die Kontrolle verliert und das genau die einzige Sache ist, die du kontrollieren kannst.
Genau so.
Ist das der Nährboden der Angststörung?
Das wissen wir noch gar nicht so genau. Also ich muss sagen, die Panikattacken habe ich schon seit meinem 13. Lebensjahr. Die kenne ich schon lange. Die Angst-Zwangsgedanken sind erst mit der Essstörung tatsächlich gekommen, ja.
Das klingt für mich wie ein Vollzeitjob.
Ja.
Weil wir über Kontrolle reden. Also ich glaube, jeder, der jetzt uns schon ein bisschen länger zuhört und auch schon ein bisschen hier fit im Game ist, das hat mit Kontrolle zu tun. So, ne? Es ist etwas, Kontrolle über den eigenen Körper ausüben, Kontrolle über eben Nahrungsaufnahme, Kontrolle über diese Prozesse sogar auf eine gewisse Art. Weil wenn du sagst, alles ist für mich ein Kampf, dann beinhaltet es ja die Dinge, die für mich jetzt nebenher laufen. Also so aufs Klo gehen oder die ganze. Und da hast du ja überall auch Rituale entwickelt, Prozesse, die du kontrollieren kannst, willst, musst.
Ja.
Wenn es so einfach wäre, ne, dass man jetzt sagt, ne, lass halt mal los oder so, aber wie viel davon ist schon so ritualisiert, dass es wirklich halt Teil deines Lebens geworden ist?
Also klar, die Zwänge zum Laufen nachts, also dass ich um 2.10 Uhr nachts aufstehe und 9 Kilometer joggen gehe.
Hast du das jede Nacht, dass du um 2.10 Uhr aufstehst und dann 9 Kilometer joggen gehst?
Das ist auch die Uhrzeit, das ist spannend. Nachts sieht einen keiner.
Ja, und da ist es auch, ich habe so einen Zahlenzwang. Also bei mir gehen auch bestimmte Uhrzeiten nicht. Zum Beispiel 2.12 Uhr ist okay, 2.16 Uhr geht schon wieder nicht mehr. Also kommt auch nicht drauf an, sind das gerade Zahlen, ungerade. Das muss ich einfach für mich gut anhören, gut anfühlen und dann ist das in Ordnung. So ist das auch bei Bankbeträgen. Wenn ich da einen Betrag stehen habe, mit dem ich nicht klarkomme, dann mache ich 3 Cent, überweise ich meiner Lebensgefährtin, nur damit ich da diesen Betrag stehen habe, der für mich okay ist.
Oh, krass.
Das habe ich zum ersten Mal jetzt gehört.
Scheißegal, ob 4,99 Euro Gebühr sind für die Überweisung, aber.
Mein Kontostand wird immer ungefähr derselbe. Also ist egal, wie du was, es muss diese Zahl da stehen. Ich kann am Geldautomaten, ich habe 24, 27, ich habe ein paar verschiedene Zahlen. Mein Wecker immer nie um 30, 32, 23. Ja. Aber ich habe die Zahlen müssen in der Quersumme ein Ergebnis am Schluss.
Ach, ergeben. Es wird noch wilder. Okay.
Aber ich schwöre, ich kann es so nachvollziehen. So, also, und das Ding ist aber, wenn ich es jetzt nicht machen würde, würde sich für mich nur einen Moment schlecht anfühlen. Ich würde es selber nicht machen, aber von außen könnte ich damit leben.
Ja.
Bei dir ist es ja schon mehr.
Ja, also ich könnte das, also für mich ist dann der ganze Tag halt hin. Ne? Also wenn ich das jetzt nicht mache, es gab letztes Jahr eine Situation, da war ich ein bisschen aus dem Leben genockt, weil ich eine Armverletzung hatte. Da durfte ich 2 Tage nicht laufen gehen. Die erste Nacht, sage ich mal, war es okay, weil ich wirklich nicht konnte. Also da war ich wirklich am Limit und habe gesagt, okay, es geht nicht. In der zweiten Nacht war es schon ein bisschen mehr tricky, weil ich gemerkt habe, es geht ein bisschen besser, aber es war noch nicht so, dass ich mir es hätte zumuten können. Und in der dritten Nacht, da hatte ich eine Armschiene mit Schulter und bin trotzdem laufen gegangen.
Zeit für Klinik, würde ich sagen.
Zeit für Klinik, genau. Ich wollte gerade auch auf die Thematik Essen und Kalorienzählen noch zu sprechen kommen, weil diese Verhaltensweisen, die auf über lang oder kurz, killt dich das ja. Wenn du denkst, ich habe heute das und das gegessen, ich muss heute Nacht noch laufen gehen. Ist das so?
Es ist eher so der Gedanke vorher schon. Ne? Bevor ich heute irgendwas zu mir nehme, muss ich diese 9 Kilometer gejoggt sein. Deswegen gehe ich das nachts
an. Andersrum.
Genau. Ich habe andersrum gedacht.
Ja.
Profi-Bodybuilder wissen auch, die gehen durch den Supermarkt und die gucken, die sehen kein Essen, die sehen Kalorien.
So ist es.
Und ja, Werte, Proteine.
Genau, genau. Zahlen, ich sehe Zahlen. Ja. Ne? Ich laufe an den Regalen vorbei, ich rechne 187 Kalorien.
Deswegen habe ich es vorher gesagt, weil beim Bodybuilding steckt ja so, klar ist es auch ab einem gewissen Level alles ungesund und so, aber es ist so dieses, okay, das ist das, was ich mache. Ich versuche diesen Körper so auf so ein Limit zu heben. Ich habe so ein Bild und im Kopf haben die ganz stark Improvement. Weißt du, es muss das Beste, und es ist auch das Problem später, alles, was nicht das Beste ist, fühlt sich dann scheiße an. Da kommt dann die Körperschemastellung ins Negative, noch negativere. Aber die ist ja anders. Es ist ja, man weiß doch ab einem gewissen Punkt, dass man sich schadet.
Ja.
Ich vernichte mich.
Ja.
Ja, ich habe das auch gemerkt und da war dann eben der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ich muss aus dieser Negativspirale irgendwie raus. Ich muss gucken, dass ich therapeutisch was mache. Hatte dann tatsächlich mit meinem Ex-Partner eine Therapie gemacht über 2 Jahre. Also jeder hatte seine Einzeltherapie. Wir hatten aber auch gemeinsam mal Gespräche gehabt. Und da lief das tatsächlich relativ gut. Also da hatte ich das mit der Essstörung ganz gut im Griff. Ich hatte jede Woche meine Person, wo ich hingehen konnte und konnte mein Päckchen abgeben und konnte darüber reden. Und dann ist der eben in Ruhestand gegangen und da bin ich dann wieder hinten runtergefallen. Und bis ich dann eben gesagt habe, dass ich was mache, hat es lange gedauert. Es war erst vor 4 Jahren, als ich dann eben meine Lebensgefährtin kennengelernt habe.
Wie sahen die ersten Schritte aus, dass du dann aus dieser Spirale irgendwann raus wolltest?
Ich hatte tatsächlich erst einen Suizidversuch, bin dann auf der geschlossenen gelandet für 8 Stunden, habe mich dann davor aber schon mal einweisen lassen in eine vollstationäre Therapie, die ich aber nach 1,5 Wochen abgebrochen habe aufgrund des Leidensdrucks zu meiner Tochter hin. Ne? Also es war für meine Tochter ganz schwer, mit 3 zu verstehen, dass die Mama nicht da ist. Sie durfte mich nicht mal besuchen. Und dann haben wir nach 1,5 Wochen gesagt, es klappt nicht. Und dann hatten mein Arzt und ich die Idee, die Tagesklinik für mich auszuwählen.
Ey, das ist mega, weil der normale, die Leitlinie sagt ja, ey, irgendwie eine Reha-Maßnahme wie stationär oder vielleicht ambulant oder vielleicht sogar noch im Fall von Substanzen erstmal Entgiftung und so. Und Tageskliniken sind total underrated, habe ich das Gefühl.
Ja,
absolut. Ja. Vor allen Dingen haben die auch einen großen Vorteil, und zwar kannst du das Gelernte direkt in deinen Alltag integrieren. Denn wenn du jetzt in einer stationären Therapie bist, dann hast du so eine Art Bubble, die zwar gut tut oder dir auch wirklich helfen kann, aber du musst alleine es schaffen, danach die neuen Dinge in deinem Alltag wieder zu verankern. Und bei einer Tagesklinik hast du jeden Tag die Chance, das Erlernte umzusetzen.
Was hast du zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
Friseurin.
Also dein Job halt, ne?
Ja, ich war bei meinem Cousin angestellt. Mein Cousin hat einen eigenen Friseursalon gehabt und es hat sich damals, nachdem ich aus der Elternzeit raus bin, mit den Stunden ganz gut ergeben. Und dort habe ich dann auch 3 Jahre lang gearbeitet, bis dann eben diese große Panikattacke kam, wo ich das erste Mal beim Arzt war und er mir die Depression diagnostiziert hat, dass ich mich in einer depressiven Episode befinde.
Aber, also, ist nur eine Annahme, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich wäre lieber bei meinem Cousin angestellt, der das nachvollziehen kann, als bei irgendeinem Großkonzern, wo ich sage, ich muss jetzt in die Klinik und Angst haben muss, dass ich meinen Job nicht mehr habe.
Konnte er aber nicht. Also ich hatte meinen Job dann auch nicht. ich habe ihm das tatsächlich gesagt, dass ich diese Diagnose bekommen habe, dass es erstmal eine depressive Episode ist. Also es war ja auch noch gar nicht irgendwie jetzt totgeschrieben, dass ich für 5 Monate ausfalle, sondern es war erstmal die Rede von einer Woche. Und nachdem ich ihm das aber mitgeteilt habe, kam 4 Stunden später dann eben der Anruf und die Planungsunsicherheit mit mir wäre für ihn untragbar.
Also genau. Meine Freunde sind meine Familie und ich weiß ganz genau warum.
Ja.
Okay, jetzt bist du in der Tagesklinik. Mhm. Hast du das Gefühl, man hilft dir?
Ja. Hattest du vorab irgendwie Informationen bereitgestellt? Weil die Tagesklinik kriegt ja jetzt erstmal einen neuen Menschen, von dem sie eigentlich nichts weiß. Gibt es da irgendwas, was man übermittelt, damit die sich schon mal so ein bisschen auf dich vorbereiten können?
Tatsächlich gar nicht. Also man hat dann die Aufnahmegespräche da mit den Psychologen, mit der Bezugspflege und daraus entschlüsseln die das dann alles, ne? Mhm.
War das sozusagen die Vorbereitung dann für die Stationär, also oder hat man gedacht, das reicht, die Tagesklinik wird reichen?
Genau, also erstmal bin ich davon ausgegangen, dass diese Tagesklinik mich in allem schon mal weiterbringt. Hat es auch, was die Depression, die Angst, die Panik, all diese Nebenerkrankungen, sag ich mal, angeht. Aber für die Essstörung ist die Tagesklinik leider einfach nicht ausgelegt. Ne? Das Personal ist einfach nicht so da, dass man sagen kann, man macht jetzt so ein Essstörungssetting mit einer Patientin. Mhm. Dafür hat der Psychologe ja so und so viele Patienten in dieser Tagesklinik zugewiesen bekommen.
Es ist ja auch, das weißt du selber, es ist ja auch nicht einfach. Also Patienten mit Essstörungen sind sehr anspruchsvoll.
Ja.
Für die Kliniken, für die Einrichtungen, in denen sie sind. Ja. Es ist auch ganz schwer, es mit anderen zusammen, also es ist fast, ist faktisch wahrscheinlich gar nicht möglich, weil schon spätestens beim Essen wird es problematisch. Und deswegen, früher oder später, hat man dann die Entscheidung getroffen, dass du dich um den stationären Platz.
Genau, also es war dann so, dass ich erstmal als Intervallpatientin wiederkommen durfte. Das heißt, alle paar Monate konnte ich ein paar Wochen wieder dorthin. Allerdings immer nur 3 bis 4, weil das eben die Zeit ist, wo man sagt, man stabilisiert den Patienten, ne, und entlässt ihn dann wieder in seinen Alltag. Aber die haben ziemlich schnell gemerkt, dass das bei mir nicht der Fall ist. Also dass egal, wie lange ich da gewesen wäre, ich könnte jetzt noch 5 Wochen da sein. Ich bräuchte es immer noch. Ne, weil die Essstörung eben dort nicht behandelt wird. Und dann haben sie mir nahegelegt, in eine Fachklinik für Essstörungen zu gehen. Und das war für mich erstmal nein. Also auf gar keinen Fall. Mache ich nicht.
Warum?
Naja, man muss sich überlegen, jemand, der sein ganzes Leben kontrolliert, von morgens bis abends, sich vorstellen zu müssen, wohin zu gehen, wo einem jede Kontrolle genommen wird, man sämtliche Auflagen kriegt, die man zu erfüllen hat, gegen seine, also immer über seine Grenzen geht. Ja, das fängt ja schon an mit, sie stellen sich auf die Waage. Das ist ja schon eine Grenze, die bei mir überschritten wird von jemand anderem, wo ich Probleme mit habe. Und dann natürlich ganz klar auch meine Tochter. Das ist für mich einfach sehr schwer, die Verantwortung abzugeben.
Ich meine, du kennst ja den Podcast, du hörst das ja die ganze Zeit. Ich sage immer, ich wollte nicht in eine Stationäre, weil ich mein Leben behalten wollte.
Ja, genau.
Und das klingt genau danach.
Ja. So ist es auch. Und für mich war es auch ganz lange, also es ging bestimmt über ein Jahr, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Erstmal hieß es, gehst du mit Kind, gehst du ohne Kind? Dann hatte ich diese Entscheidung getroffen, okay, ich gehe ohne Kind. Mhm. Weil ich hatte 2 Möglichkeiten. Hätte ich sie mitgenommen, sie war in der 1. Klasse. Dann hätte sie komplett den 1. Schulstoff alles verpasst. Die sozialen Kontakte wären weggefallen. Ich hatte nicht gewusst, wie das ist in der Klinik mit der Beschulung. Ob sie sich da so wohlfühlt. Dann die anderen Patienten. Was macht das mit meinem Kind? Ne? Patienten zu sehen, denen es vielleicht zu dem Zeitpunkt ja noch schlechter geht, wie mir zu dem Zeitpunkt. Und lasse ich sie zu Hause? Vermisst sie die Mama? Die Mama vermisst sie? Es ist eine verdammt lange Zeit. 4 Wochen ist ein Brett. Wenn das Kind nur gewöhnt ist, die Mama ist immer da. Ja.
Also um jetzt schon mal zu so einem Punkt zu springen, weil ich weiß, wir haben Leute, die auch selber in Kliniken arbeiten und so. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, das Gefühl, das du hast oder das jetzt auch der Roman hatte, dass die Kontrolle dir weggenommen wird, ist sehr kurz gedacht. Weil in Wirklichkeit ist das, was du, ich sage das jetzt einfach so, wir können, also was du hier aufgebaut hast mit der Essstörung, das ist die Illusion von Kontrolle. Und das, was du dort abgibst, ist die Illusion der Kontrolle, die du hattest. Und was du zurückkriegen würdest, wenn alles klappt, im Idealfall, wäre echte Kontrolle. Mhm. Also dieses, das stimmt nicht ganz, dass wir sagen, ja, dann gehst du dahin und dann ist dein Leben weg und dann ist die Kontrolle weg und die, der Sinn dahinter ist, dir dein Leben zurückzugeben.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist, aber also
aber das ist natürlich nur, wenn es ideal läuft. So erstmal genau. Fühlt es sich anders an, ist ja klar. Ja.
Und du musst natürlich auch immer den Weg dahin im Auge behalten, weil nicht für jeden ist diese Art der Therapie genau das Richtige. Aber vielleicht wäre es in deinem Fall genau das gewesen.
Jetzt hast du aber doch den Schritt gewagt irgendwann und jetzt kommst du an und die wissen, wer du bist. Die sollten wissen, wer du bist, weil da im Gegensatz zur Tagesklinik hast du dich angekündigt. Du, ja. Die kriegen, die werden Arztbriefe haben, die werden deine Unterlagen haben. Die sollten eigentlich wissen, wer du bist.
Genau, sollten sie eigentlich, weil erstens, ich habe 8 Monate auf den Platz gewartet. Also ich habe den Platz in der Tagesklinik beantragt, zusammen mit dem Sozialdienst, weil ich auch so eine Antragsangst habe, ne, und mir das immer sehr schwer fällt, weil ich manchmal gar nicht weiß, was die da jetzt von mir wollen. Ja, und dann kamen da diese 18 Seiten an, die ich ausfüllen sollte. Das haben wir auch gemacht. Und dann haben die das gekriegt und dann hatte ich glaube, 3 Monate später sogar ein telefonisches Aufnahmegespräch mit der Therapeutin dort, die dann schon mal so ein paar Fragen gestellt hat zu den Sachen, die ich da schon aufgeschrieben habe. Ja, und dann habe ich eine Woche bevor der Antritt in die Klinik war, den Bescheid bekommen, dass es losgeht, was ich schon relativ kurz fand, um meine Familie und mich darauf emotional vorzubereiten. Also da war das schon so, dass meine Anspannung gleich bis hochgegangen ist. Aber es war dann eben so. Ne? Ich habe gesagt, okay, du wolltest das. Es ist jetzt 8 Monate her. Der Tag hat kommen müssen und der ist jetzt gekommen. Am Geburtstag meiner Tochter war der Brief drin. Aber gut.
Sowas vergisst man nicht.
Ja, ne? Genau. Und dann bin ich da hingekommen und dachte eigentlich, die wären darauf vorbereitet. Aber das war leider gar nicht der Fall.
Wie bist du da angekommen? Was war so dein erster Eindruck oder was ist am Anfang schon passiert?
Also am Anfang, meine Frau und meine Tochter haben mich hingebracht. Wir haben die Zimmer bezogen, die Koffer ausgeräumt und dann wurden wir da so ein bisschen durchs Haus geführt, die Räumlichkeiten gezeigt, den Speisesaal gezeigt, gezeigt, wo wir Patienten mit Essstörungen essen werden, weil das war ein abgetrennter Bereich von den anderen psychosomatischen Patienten. Und dann hatten wir Schwesternkontakt, mussten unsere Medis alle abgeben, weil die werden ja dann von dort gestellt. Dann hatten wir Abendbrotzeit. Und da ging es ja dann los.
Eine Risikosituation.
Nimm uns mal mit.
Ja, also die Situation war die, dass ich eine Essensbegleitung bekommen habe, die mit mir zusammen das Buffet durchgegangen ist und erstmal mir erklärt hat, was ich essen muss. Also das liegt auch wirklich auf dem Muss, weil das ist das Setting dort. Die Ernährungsberatung, die legt dir das vor, wie viele Fettpunkte du zu dir nehmen musst, welche Einheiten du da erfüllen musst. Bei mir war natürlich das Problem, dass ich viele Sachen gar nicht kann aufgrund meiner Erkrankung mit den organischen Schäden, die sich daraus entwickelt haben, wie die Magenklappe, die nicht mehr schließt.
Kannst du uns ein Beispiel geben? Was kannst du nicht?
Also für mich ist es ganz schwer, überhaupt eine Menge. Also es ist wie ein Überlaufbecken, kann man sich das vorstellen. Es kommt drauf an, ob das zu viel Flüssigkeit ist oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, ein Brötchen gegessen habe und trinke danach einen großen Schluck Wasser hinterher. Also da kann es schon sein, dass das dann mit einem Mal auch wieder rauskommt von ganz alleine.
Mhm. Und jetzt bin ich natürlich mega neugierig, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass so eine Fachklinik darauf vorbereitet sein sollte. Was solltest du denn alles essen?
Also beim Abendbrot war es so, dass ich 30 Fettpunkte zu mir nehmen sollte. Das hat 2 Dinkelbrötchen einer Scheibe Dinkelbrot entsprochen, 2 Stückchen Butter, 1 Schale Naturjoghurt mit Sonnenblumenkern, 1 Schälchen Obstsalat und 1 Glas Wasser.
Dass du essen musstest.
Genau.
Hätte ich auch nicht geschafft.
Das sollte ich essen. So schaffe viel. Ich das
hätte
nicht.
Ich geschafft.
Das ist voll viel.
Hätte ich das nicht geschafft, hätte ich hochkalorisches Fresubin trinken müssen, 330 Milliliter, 580 Kalorien. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich den ersten Strich bekommen, Und hätte ich 10 Striche gehabt, hätte ich gehen müssen.
Wussten die von deiner Magenklappe?
Ich habe das alles aufgeschrieben, ja. Es stand alles in dem Bogen. Ich habe auch mehrmals darum gebeten. Also ich habe diesen Hefter die ganze Zeit bei mir getragen. Die ganze Zeit und habe immer wieder darum gebeten, ich kann das nicht machen. Bitte guckt in die Befunde. Das ist da und da aufgeschrieben. Das und das ist der Fall. Nein, das müssen Sie.
Aber was wäre die Lösung? Also weniger und dann mehr Mahlzeiten? Oder wie kann man das...
Ich frage dich mal, wie du es siehst, weil ich... Ich kann mir vorstellen, wenn ich das Gefühl habe zum Beispiel, dass heute ist so ein stressiger Tag, ich kann echt nichts essen, dass ich mich mit so kleinen Portionen erstmal aufwärme und erstmal so dran mit was leicht bekömmlichem, was man nicht kauen muss, so sag ich mal. Also beispielsweise ein Süppchen erstmal, damit der Magen weiß, okay, hier passiert jetzt was. Oder genau. Vielleicht ein bisschen Obst oder so, aber nicht direkt 2 Vollkornbrötchen. Ich mag Vollkornbrötchen, ne? Aber trotzdem, wenn ich jetzt gerade so einen Tag habe, wo ich nicht essen will, weil der Stress zu groß ist, dann kann ich bestimmt keine 2 Brötchen verbringen.
Und eine Scheibe Brot, ja. Und ein Joghurt, ja. Und trinken. Und noch ein, das schaffe ich ja manchmal gar nicht.
Genau.
Und ich esse viel.
Das Problem ist ja auch, gerade wenn man irgendwie mit Essen struggelt und dann vorgesetzt bekommt, das musst du jetzt essen und das vielleicht sogar was ist, was dir überhaupt nicht schmeckt, das erschwert die ganze Sache ja noch mehr.
Total. Also es war, also ich habe auch das nicht verstanden. Naturjoghurt mit Sonnenblumenkern.
Ist aber auch, ne? Jetzt, wir haben jetzt natürlich das, unsere Version, so wie wir hier sitzen. Auf der anderen Seite hast du eine Klinik, die das jeden Tag hört. Jeden einzelnen Patienten, der mit einer Essstörung, also das weiß ich.
Ja,
ich,
ja,
das,
ja, das, so das, ist das auch.
Ich kenne sehr viele Menschen. Ne?
Ja.
Das Problem, was ich so ein bisschen sehe und was ich dir auch sofort glaube, man hat diesen Evaluationsbogen ausgeführt, man hat alles ihr angegeben und man hat das Gefühl, man hat diese 18 Seiten ins Nichts geschrieben.
Mhm, ja.
So. Und auf eine gewisse Art ist es auch so, weil nicht jeder, der dir dann begegnet, hat diese 18 Seiten gelesen. Man hofft aber irgendwie so, dass das so wäre oder dass das, ne, besprochen worden wäre. Aber ich glaube, da, das ist ein großes Problem.
Also
da,
das ist ein großes Problem.
Ja, das ist auch schwierig für die Klinik. So, ne? Die,
ja.
Die können auch nicht sagen, weil jeder dort wird einen Grund haben, warum er nicht essen kann.
Genau, und es hört sich möglicherweise für die auch an wie Ausreden. Und
ja.
Manchmal, das ist auch, kann man vielleicht sogar mit Häftlingen vergleichen, die auch alles erzählen würden, um jetzt nicht das tun zu müssen,
oder
was
Schule.
Der Wärter sagt oder Schule. Ja.
Jetzt siehst du aber schon, es läuft irgendwie nicht. Also im Vorgespräch gab es ein Thema, das ich auch noch ganz wichtig finde, das ich so gerne noch mit reinnehmen würde. Dieses Erstgespräch. Beim Erstgespräch, also wir alle, glaube ich, hatten schon Erstgespräche irgendwo. Also ich war ja in jeglicher Institution, von Krankenhaus über Kliniken, über Gefängnisse. Und du hattest da einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist, dass da ganz viel auf diesen persönlichen ersten Eindruck, den der Verantwortliche dir gegenüber hat. Kannst du uns denn das Gespräch nochmal mitnehmen? Weil das habe ich...
Ja.
Auch schon erlebt.
Ja, also es ist so, wie Nina mich ja eben schon beschrieben hat, bin ich so ein bisschen ein bunter Paradiesvogel, ne, fall auch so ein bisschen auf, bin aber eigentlich der Meinung, dass ich schon immer weiß, mich auch anständig und seriös auch zu kleiden, so wie auch bei dem Erstgespräch mit dieser Oberarzttherapeutin, Psychologin, wie auch immer. Das hatte ich morgens um 10, bin in diesen Raum reingekommen, habe schon gesehen, dass ich von oben bis unten gemustert wurde, also ich habe ein schwarzes T-Shirt angehabt, eine schwarze Leggings, weiße Sneakers und einen schwarzen Wollcardigan drüber. Also es war jetzt nichts irgendwie freizügig. Die Tattoos, die ich bis zum Hals habe, das ist halt so. Ja, die sieht man. Das kann ich auch nicht wegverbergen und das würde ich auch nicht tun, weil das gehört zu mir. Aber ihr war das anscheinend nicht so genehm. So dass ich dann da saß und das Erste, was sie zu mir sagte, war, ja, ich habe hier lauter Fragezeichen auf meinem Bogen stehen. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was sie hier wollen. Sie wirken mir jetzt nicht wirklich anorektisch und depressiv, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und des Weiteren würde ich sie auch bitten, sich umzuziehen. Dann war ich erstmal kurz perplex. Also ich bin nicht oft sprachlos, aber da war ich dann mal kurz. Habe sie auch gefragt, woher das jetzt so rührt, ob sich ein Patient beschwert hat, dass ich das dann auch verstehen könnte. Ja, ich meine, klar, es sind alles Leute da, die irgendwelche Trigger haben, die sich leicht getriggert fühlen. Und es waren ja auch klare Hausordnungen dort angegeben, dass es keine freizügige Kleidung geben darf und dass man sich eben nicht, sage ich mal, den anderen Patienten gegenüber zu aufreizend zeigt. Soll. Und ich meine, ich bin 32 Jahre alt und ich weiß dann schon, dass ich das dann auch nicht zu machen habe.
Nur mal so für so ein Modemuffel wie mich, ein Cardigan ist doch was Langärmliches, ne?
Ich kann dir sagen, worum es hier ging. Du hattest eigentlich keine Hose, bis auf die Leggings. Das ist wenn du einen langen Pulli hast, dann ist es wie ein Kleid. Ein Cardigan und ein T-Shirt ist dann ja wie ein Kleid, kann auch ein langes Kleid sein, aber faktisch ist es keine Hose.
Die Leggings, ja.
Genau, du hast nur die Leggings an. Ja. Und dann die Leggings, über die hätte sie gerne entweder einen knielangen Rock gehabt oder irgendwas.
Ich glaube, es war ihr zu körperbetont. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Sache, aber das ist jetzt einfach nur von mir der erste Gedanke, Schwarz macht schlank und wir wollen hier niemanden, der ganz in Schwarz gekleidet ist, damit die anderen sich kein Vorbild daran nehmen.
Ah, könnte auch
Vergleichbarkeit. Das ist aber jetzt nur von mir einfach random.
Ich hatte die Hände im Kopf.
Das kann man doch alles sagen. Das verstehe ich immer nicht. Man kann doch sagen, okay, pass auf, wäre cool, wenn du dir noch eine Jeans bringen lässt oder so. Man muss doch nicht abwertend gegenüber demjenigen, der sich Hilfe suchen will,
ist
werden.
Und schon mit dem Selbstwert auch Probleme hat. Ne? Das ist ja gerade so, dass eine Frau, die nur auf ihr Äußeres achtet die ganze Zeit, das Erste, was sie gesagt kriegt, ist dein Äußeres.
Zieh dich um.
Scheiße aus.
Geiler Job. Liebe Grüße an der Stelle. Bombenjob gemacht.
Ja. Ich war schlechtester Start dafür.
Ich könnte mir vorstellen, dass es die Hände vielleicht sind, die langen Nägel, die tätowierten Hände. Das ist schon da. Also da werden Frauen so extrem kratzbürstig manche drauf auf die langen Nägel.
Ja.
Ist so. Hab ich schon richtig oft gesehen. So.
Wie hast du darauf reagiert?
Also erstmal klar habe ich sie gefragt, woher diese Beschwerde kommt, ne? Und dann hat sie mir halt gesagt, dass sie hier das Hausrecht hat und dass die Beschwerde alleine ihr obliegt und wenn sie das Hausrecht durchsetzen wollen würde, dann könnte sie das auch tun. Ich habe dann gekontert mit, gut, dann sage ich Ihnen jetzt als Therapeutin, ist mir das mit dem V-Ausschnitt auch ein bisschen zu viel in Ihrer Position, wünsche ich mir auch was Hochgeschlosseneres.
Aber da wart ihr schon im Kampfmodus.
Und dann war es rum. Ja, dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich bin Psychotherapeutin hier und ich finde, ich bin angemessen gekleidet. Daraufhin habe ich gesagt, und ich bin Patientin hier und ich finde, ich bin auch angemessen gekleidet. Mhm. Dafür, dass man in einem Krankenhaus ist, darf man sich ja wohl morgens hier so anziehen, dass man den Tag über auch sich dementsprechend wohlfühlt. Daraufhin entgegnete sie mir dann, dass sie sowieso nicht verstehen würde, was ich 4 Wochen da will. Das Setting würde 8 bis 12 Wochen sein und wenn ich es schaffen würde, mein Kind für 4 Wochen irgendwo abzugeben, dann würde ich es ja wohl auch schaffen, mein Kind für 8 oder 12 Wochen irgendwo abzugeben.
Herzlichen Glückwunsch, du hast es.
Ja, also das war der denkbar schlechteste Start und auch mit dieser, das ist ja schon Kampfmodus, ihr seid ja schon kein Team mehr in dem Fall, sondern gegeneinander, also da gab es schon nichts mehr zu gewinnen leider.
Ja, und da hat sie mir eben auch gesagt, dass sie jetzt eben im Team besprechen werden, wie das jetzt weitergeht, weil sie hatte mir ja auch angeboten, über den Sozialdienst eine Fremdbetreuung für meine Tochter zu organisieren, sprich eine Tagesmutter. Da habe ich dann gesagt, das mache ich nicht. Meine Tochter hat ihre Bezugsperson. Die Situation ist sowieso für sie schon schwierig genug. Da muss jetzt nicht noch eine fremde Person mit rein, die mein Kind betreuen soll, nur damit das hier irgendwie für 8 oder 12 Wochen geht. Mache ich lieber 2 Aufenthalte im Jahr, a 4 Wochen. Ja, dann bin ich auf mein Zimmer gegangen, hatte noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Mittagessen, habe das tatsächlich noch mitgemacht. Bin dann auf mein Zimmer gekommen, habe dann auf meinem Zimmer einen Anruf bekommen von der Pflege unten von der Anmeldung, dass aus ärztlicher Anweisung meine Entlassung vorbereitet würde und ich mir jetzt eben aussuchen könnte, ob ich am nächsten Tag vom diensthabenden Arzt entlassen werde oder noch am selben Abend mit einem Kurzbrief vom Bereitschaftsarzt. Daraufhin habe ich dann gesagt, ich bin Mutter und wenn ich heute gehen soll, dann ich heute.
Jetzt ist das natürlich der denkbar schlechteste Ausgang. Was ich nicht will, ist, dass wir alle Menschen, die sich Hilfe suchen wollen, damit abschrecken. Leute, ich habe 30 Therapeuten gehabt, bevor ich einen hatte, der gepasst hat. Mhm. Selber haben 100 Sozialarbeiter versucht, mich zu erreichen. Und irgendwie hat es dann ein alter so Antigewalttrainer so irgendwann mal geschafft, als ich 30 war, so, oder 32 war. Gebt nicht auf. Erfahrung jetzt ist zwar, die kennen die Leute, die ist symptomatisch, das hört man immer wieder. Aber es ist trotzdem eine von vielen Möglichkeiten, dass einem geholfen wird.
Ja.
Lasst euch nicht entmutigen. Derselbe Laden sogar kann der richtige für euch sein.
Ja, genau.
Also, es gibt ja auch, wir können nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, was den Leuten aufgestoßen sein kann. Ich will das nur noch mal ganz fest sagen. Wenn ihr gerade die Pläne habt, euch Hilfe zu suchen, lasst euch davon bitte nicht entmutigen.
Danke.
Weiter geht's.
Dranbleiben. Auf jeden Fall.
Ausprobieren. Du hast ja jetzt auch was gelernt. Und vielleicht ist ja das Learning, also nur so als Idee, das Learning könnte ja tatsächlich auch sein, dass man sagt, dann eben vielleicht doch eine Klinik, wo die Kleine mitkommt. Nochmal neu ansetzen, vielleicht nochmal ein Jahr irgendwie durchhalten, vielleicht whatever und dann nochmal dass dieser Punkt schon mal wegfällt. Das Einzige, was ich verstehe von der Ärztin, was sie gesagt hat, einen Satz verstehe ich. Unser Konzept ist ausgelegt auf 8 bis 12 Wochen und du willst hier 4 Wochen bleiben. Du hast zwar gesagt, ich wäre auch 2x4 Wochen, aber das kann ich auf eine gewisse Art nachvollziehen, dass die sagt, hey, ich habe was gebaut, weil ich arbeite ja auch mit Kids. Und wenn ich sage, ey, ich brauche dich für 20 Stunden oder 40 Stunden dann, und er sagt, ich kann dir nur 10 geben, versuche ich es trotzdem in 10, aber das bin ich. Mhm. Und ich bin aber trotzdem, ist es nicht das, was ich eigentlich wollte.
Ja, weil man muss auch sagen, wenn die Verantwortliche Ärztin in dem Fall sieht, ey fuck, das ist nur ein Drittel der eigentlichen Zeit, da ist der Therapieerfolg aller Wahrscheinlichkeit nach, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei dir nicht anders hätte sein können, aber aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gegeben, aber da musst du trotzdem kein Arschloch sein.
Ja. Sie hätte kein Arschloch sein, sie hätte helfen sollen, eine Lösung zu finden.
Richtig, genau, es hätte ja auch noch die Möglichkeit, sorry, dass ich unterbreche, es hätte ja auch noch die Möglichkeiten gegeben, mich dann in ein anderes Setting zu stecken, genau, wo eben in 4 Wochen was anderes erreicht werden kann, ja, wo man dann hätte gucken können, okay, kann man das in der Zeit irgendwie organisieren, dass das Kind doch länger betreut wird, dass man dann eben sagen kann, man rutscht dann doch noch in das andere Setting rein. Also die Bereitschaft, einfach dann nochmal nachzuhaken, war einfach nicht da und das hätte ich mir einfach gewünscht. Die Klinik an sich, die Entscheidung zu treffen, das war gar nicht die falsche, aber es war vielleicht einfach zu wenig Vorbereitung für mich auch. Mhm. Ne?
Und wenn du gehst, wenn der Patient geht mit dem Gefühl, oder war was Persönliches dabei, dann hat die Klinik versagt. Ja, ist so. Ob die, also eine andere kann schon, weil das darf nicht sein, wenn man gesagt hätte, ey, es sind die organisatorischen Settings, die in diesem System uns nicht erlauben, mit dir weiterzugehen. Aber ne, wir gehen hier im Guten. Ich gehe als Mensch, als Helfender. Ich gehe mit dir und ich habe ein weinendes Auge dafür, dass ich dir hier nicht helfen kann.
Genau.
Dann bleibt ein ganz anderes Gefühl bei dir, auch wenn du am selben Tag gehen müsstest.
Ja. Ja.
Weißt du, als dass wenn wir hier jetzt sitzen und uns fragen, mochte die deine Hände nicht?
Genau.
Weißt du, das ist nämlich, oder hat der nicht gepasst, whatever, so was du eben mitgebracht hast. Und da können sich die Leute auch an die eigene Nase fassen, so, ne? Also das darf halt nicht sein, wenn jemand nicht helfen könnte, dann darf das nichts Persönliches sein.
Ja.
Und trotzdem sitzt du heute hier bei uns. Wir wissen, dass das gar nicht so lange her ist, ne?
Yes.
Und trotzdem hast du Leute, mit denen du dich austauschen kannst, Leute, die dich unterstützen. Ja, ganz besonders in deinem Leben sind, nämlich zum Beispiel deine Tochter und deine Frau.
Ja.
Da würde mich schon nochmal interessieren, was ist denn deine Frau so für ein Mensch? Wie unterstützt sie dich?
Jasmin ist 8 Jahre jünger wie ich, hat nochmal so ein bisschen frischen Wind in die Family reingebracht und hat es eigentlich gar nicht so bewusst gemacht, mir zu helfen, sondern sie hat mich erstmal so sein lassen, wie ich bin. Also ich muss sagen, sie hat erstmal beobachtet, ne, bis sie überhaupt angefangen hat, mit mir zu reden und zu sagen, hier irgendwas, ne, irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen was anders machen. Aber sie hat das ohne Druck gemacht. Also sie hat nie gesagt, du musst jetzt essen. Wir müssen jetzt sowas machen. Du musst eine Therapie machen. Das kam dann wirklich erst, dass es so ein bisschen eindringlicher wurde, wo sie auch gemerkt hat, dass ich die Kontrolle verliere. Also, dass ich wirklich auch über meine Emotionen keine Kontrolle mehr hatte. Mhm. Ne? Und dann eben, ja, wie es so ist, Dummheiten machst in der Anspannung. Ne?
Gib mal ein Beispiel für so eine Dummheit.
Bei mir ist es oftmals, ich raste dann einfach aus. Mhm. Also es ist die Wut, die weiß dann nicht, wo sie hin soll. Ne? Und dann werde ich laut und dann fange ich an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Also wirklich, ich laufe mit Anlauf los und laufe mit dem Kopf vor die Wand. Selbstverletzung, selbstzerstörerisches Verhalten.
Du hast gesagt, sie hat es ohne Druck gemacht. Und jetzt haben wir ja schon ganz oft, also auch mal in dieser Episode haben wir bemängelt, wie viel Familien miteinander reden oft. Ne? Wie aus Mangel an Kommunikationskompetenz einfach dumme Scheiße gequatscht wird. Mhm. Was kannst denn du aus deiner Erfahrung als Betroffene an Tipps geben, was vielleicht ein bisschen, softer, ein bisschen empathischer wäre, wenn man das Gefühl hat, Dinge ansprechen zu wollen?
Also ganz wichtig ist für mich auch immer erstmal das gegenseitige Verständnis aufzubringen, ja? Erstmal zuzuhören, auch was will der andere mir sagen, weil ganz oft hören wir auch Dinge einfach nur auf dem Beziehungsohr, ja, was gar nicht richtig ist, sondern es sind einfach Fakten, die uns jemand mitteilt und wir hören es aber ganz anders. Und bei uns ist es so, wir hatten tatsächlich angefangen vor einiger Zeit Zettelchen zu schreiben mit Dingen, wo wir stolz am Ende des Tages für uns als Familie sind oder oder jeder einzeln für sich, dass einfach diese positiven Gedanken auch immer wieder mal hervorgebracht werden, weil ja das Leben doch schon immer viel von einem abverlangt, der Alltag viel von einem abverlangt und die ganzen Sachen, die so nebenher laufen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne wieder anfangen mit meinen Glücksbohnen. Und zwar stecke ich mir morgens in meine linke Tasche eine Handvoll Bohnen, Kaffeebohnen, und in die rechte mache ich mir ein kleines Säckchen, und für jeden Glücksmoment, den ich am Tag erlebe, tue ich von der einen Seite eine Bohne in die andere Tasche und kann mich so abends daran erinnern, was eigentlich alles schön war.
Das ist eine tolle Methode.
Ganz tolle Achtsamkeitsübung. Ich mache das auch manchmal.
Achtsamkeit der Sinne, genau.
Ich liebe es, wenn wir hier so tolle Tipps selber erfahren und auch weitergeben. Ich möchte noch wissen, wo hast du denn auch diesen tollen Menschen kennengelernt?
Das war ganz witzig. Und zwar hatte ich eine Zeit lang, also 4 Jahre lang bei uns im Ort, in einem Altenheim, einen Friseursalon, wo ich eben einmal die Woche Haare geschnitten habe, den Bewohnern und auch Leute, die von außerhalb dann reinkommen konnten. Und ja, was soll ich sagen? Es war November, es war Montagmorgens. Ich hatte meinen Friseurtag, verpeilt wie ich war, bin ich die Treppe hochgelaufen, und dann stand auf einmal, wie ich dachte, erstmal ein junges Kerlchen vor mir, was ich gar nicht kannte, ja, weil 4 Jahre habe ich da gearbeitet und habe sie noch nie gesehen. Sie hat sich dann nämlich rausgestellt, nachdem ich zu ihrer Chefin gegangen bin, die auch eine Freundin von mir ist, und ich gleich gefragt habe, ich so, wer ist denn das junge Kerlchen da?
Der Zuckerschnitte.
Sagt sie ja, wie dann junge Kerlchen? Ich sage, ja, eisgrüne Augen, ne, so. Das ist kein Junge. Das ist unsere Jasmin.
Ich noch von der femininen Name.
Oh, shit. Ich finde eine Frau gut, habe ich gedacht.
Ah, das war das erste Mal, dass du eine Frau gut fandest. Mhm.
Ja.
Also, oh, eigenes Thema, ey. Wow.
Ja, den könnten wir jetzt nochmal ganz aufmachen. Aber
machen, so, wir nicht,
machen wir heute nicht auf.
Ich glaube, wir hatten noch nie jemanden hier, der aktiv in der Essstörung ist. Mhm. Und deswegen wollte ich dich einfach ein paar Sachen fragen.
Klar.
Das erste zum Beispiel, woran bemerkt man, dass es gerade aktiv ist, wenn man von außen drauf schaut und keine Ahnung hat? Also gibt es was, woran Leute das merken können? Hey, meine Tochter fängt damit gerade an, meine Freundin verhält sich so. Gibt es was, wo du sagst, ey, das sind untrügliche Insider? Mhm. Wo ich sagen würde, da müsst ihr genau hinschauen.
Also ich sag mal so, jede Frau oder jeder Mensch mit einer Essstörung ist Spezialist da drinnen, das zu verbergen. Also Ausreden zu finden, warum, wieso, weshalb er nicht isst, warum, wieso, weshalb er jetzt das nicht machen kann. Ganz große Warnzeichen sind natürlich kurz nach Essensaufnahme zur Toilette gehen. Ja, lange Zeit im Bad verbringen. Oder wenn man im Bad ist und derjenige will nur zur Toilette, man hört auf einmal ewig langes Wasser laufen, damit man eben das Geplätscher in der Toilette nicht hört. Das sind solche Sachen. Oder nee, ich habe keinen Hunger. Oder ich habe heute mit dem Magen. Oder mir geht's nicht so gut.
Ich höre das halt leider so. Ich höre das halt ständig. Ne? Ich habe Stress, ich kann gar nichts essen. Ich hab's, also.
Genau.
Okay, wir alle, die wir kämpfen mit, sei es Substanzgebrauchsstörungen, sei es Verhaltensweisen, eine der Fragen, um das wirklich schaffen zu können, das zu lassen, ist ja, willst du wirklich damit aufhören? Und das ist jetzt so eine Frage, wenn wir uns gerade so tief in die Augen schauen. Bist du an dem Punkt oder sagst du, ey, ich kann diese Kontrolle gar noch nicht loslassen, auch wenn der Preis wäre, auch wenn der Preis ist 90 Kilo?
Ja. Weil ich meiner Tochter noch ein Leben ermöglichen möchte. Okay. Weil mein Arzt mir ganz unverblümt gesagt hat, wenn ich es jetzt nicht schaffe, was zu ändern, dann werde ich mein 35. Lebensjahr nicht erleben.
Okay.
Mhm. Hey. Und das ist es mir nicht wert. Also ich möchte meiner Tochter wenigstens die Mutter sein, wenn sie schon nicht den Erzeuger hat, der irgendwie in einer Art und Weise für sie da ist. Weil meine Tochter kann nirgendwo hin. Wenn ich nicht mehr bin, kommt meine Tochter ins Heim. Weil meine Eltern können es nicht, gesundheitlich. Meine Schwester würde es belastungstechnisch nicht schaffen. Sie wäre dann Heimkind.
Ja, das okay. Eigentlich so eine schöne Antwort. Und dann sagst du die Gründe, und einen vermisse ich noch. Weil ich weiß, dass er mir geholfen hat. Und ich weiß, dass er Max geholfen hat. Und ich wünsche dir, dass der so as soon as possible in dein Leben kommt. Nämlich bedingungslose Liebe. Die hast du ja mit deiner Tochter.
Ja. Ja, die bedingungslose Liebe zu mir selbst. Das ist das, was ich wiederfinden muss.
Du musst es dir wert sein. Ich finde immer, es ist ein hehrer Grund und ich habe viele Leute gesehen, die es geschafft haben, sich zu ändern für ihre Töchter, für ihre Partner, sogar für ihre Hunde.
Ja.
Weißt du so, ich weiß Leute, die keine Straftaten begehen, weil sie ihre Hunde, also die Leute nicht den Kopf einschlagen, obwohl sie es gerade wollen, weil der Hund zu Hause ist. Mhm. Trotzdem, das Einzige, was es nachhaltig wirklich schaffen kann, ist, dass du es dir wert bist.
Das stimmt.
Und dass du das für dich weißt und es wird. Und okay, wir sind
es
gut.
Es ist eine Reise.
Deine Antwort war Hammer. Ich glaube dir diese Antwort, weil ich schwöre dir, ich war für einen Moment so, kann ich diese Frage stellen, weil was ist, wenn du Nein sagst? So, oder was ist, wenn du Ja sagst und wir es nicht fühlen?
Mhm. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile selber Angst habe. Ne? Also ich hatte jetzt so vor 2 Wochen auch einen Kreislaufzusammenbruch, wo ich vor meiner Tochter hingefallen bin, bewusstlos wurde, sie geweint hat, geschrien hat, was für mich ganz schlimm war, weil sie auch gesagt hat, Mama, ich hatte so Angst, dein Arm hat sich nicht mehr bewegt, ne? Und ich einfach da lag und dann gedacht habe, fuck, jetzt ist der Punkt gekommen, vor dem du so Angst hattest, dass du nämlich die Kontrolle gar nicht mehr hast, die du gedacht hast zu haben.
Mhm. Es ist eine Reise, weißt du? Und ja, so wie das ganze Leben eine Reise, das ist natürlich auch Genesung oder psychische Genesung und dass das Herz heilt, eine Reise. So. Und hey, ich meine, wir hier am Tisch, ne, wir sind ja eigentlich für die Gesellschaft in sicheren Häfen, so, weißt du? Mhm. Aber es gibt so viele Momente, auch bei uns hier noch.
Jeder führt seinen Kampf.
Wo wir merken, oh, hier ist ein Risikofaktor. Wenn ich hier nicht aufpasse, dann geht es wieder aber da, wo ich herkomme. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du das gesagt hast. Und ich glaube, dass du die Reise mit deiner Tochter gemeinsam erleben möchtest, ist das Schönste, was du sagen konntest.
Ja.
Gib uns doch noch zum Abschied einen kurzen Ausblick, wie es jetzt weitergeht.
Ja, also geplant ist auf jeden Fall eine Tagesklinik. Voraussichtlich leider nur noch bis nächste Woche Freitag. Habe aber Aussicht auf Verlängerung nochmal, weil wir gerade halt viele Baustellen nochmal aufgemacht haben, gerade was so meine Zwangsstörungen angehen, weil wir da schon so ein paar Sachen umstrukturieren wollen, dass wir einfach ein bisschen Leichtigkeit auch in mein Leben wieder kriegen. Mhm. Und die Tagesklinik ist so mein sicherer Hafen. Dort tun wir einen Strukturplan erstellen, damit, wenn ich nach Hause entlassen werde, ich auch nicht ganz wieder hinten runterfalle, sondern weiß, was ich um die Uhrzeiten zu machen habe.
Dann gerne so langsam am Ende dieser Episode. Ist es eine gute Idee, nachts um 2 oder 3 9 Kilometer joggen zu gehen?
ich sag mal, wenn das in einem gesunden Maße zu deinem ganzen anderen Lebensstil wäre, dann wäre das mit Sicherheit kein Problem in meinem Fall. Es ist nicht so eine ganz gute Idee. Aber ich möchte auch noch mal sagen, was ich ganz wichtig finde, die Entscheidung zu treffen, in eine Klinik zu gehen, egal in welche das ist, ob das psychosomatisch ist, ob das eine Entzugsklinik ist, das ist niemals die falsche. Nur die Situation, wie man damit umgeht, damit muss man eben lernen, seine Strategien zu entwickeln. Und vielleicht muss man 5, 6, 7, 8 Kliniken erst besucht haben, um die 8. dann für sich zu entdecken.
Das ist ein tolles Schlusswort.
Und jedes Einzelne schlägt dir natürlich eine Kerbe. Und wie du es gesagt hast, so wie man damit umgeht, wie man vielleicht auch damit umgeht, dass das, worauf man gehofft hat, dass einem hilft, einem nicht helfen kann, dass es aber was anderes gibt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du solche Erfolge wie den, dass du hierher mit der Bahn gefahren bist, dass dir das Gefühl der Kontrolle gibt, dass dir, ich sag's jetzt ganz hart, davor die Selbstzerstörung gegeben hat. Denn glaub mir, du bist gesund wertvoll.
Ja.
Du musst nicht krank und kaputt sein, damit Leute dich sehen, damit Leute dich lieben. Okay? Und auch nicht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Du wirst sehen, die gesunde Version von dir
strahlt viel mehr.
Die wird gewinnen.
Ja.
Die wird alles kriegen, nachdem sich die Kranke sehnt.
Ja.
Dann musst du ein bisschen Vertrauen in den Prozess haben.
Hey. Das habe ich.
Und du hast
das
wirklich.
Das hast du, geil!
Hell yeah.
Und auch Mut ohne Ende. Du sprichst über die ganzen Dinge schon sehr reflektiert und aufgeklärt. Also bei dir habe ich wirklich echte Hoffnung, dass du deinen Weg gehst und dass du nicht nur 35 wirst, sondern auch noch ganz lange deine Tochter aufwachsen sehen wirst.
Das ist schön zu hören. Danke.
Schönere Schlussworte gibt's nicht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen, Tatjana.
Ja.
Ihr Lieben, wenn ihr uns live sehen wollt und nicht immer nur hören wollt und auf Twitch sehen wollt, sondern mal wirklich auch mit anfassen und so, dann
Roma richtig anfassen. Richtig reingreifen.
Schön mal einen anfassen. Ne? Oh Gott! Dann kommt zum BR Podcast Festival nach Nürnberg. Das ist Mitte Oktober.
Am 17. Oktober.
Und supportet uns bitte auch weiterhin auf Twitch, weiterhin hier im Podcast. Gebt uns 5 Sterne, abonniert den ARD Twitch Kanal, da freuen wir uns sehr. Und schreibt uns.
Schreibt uns, wenn ihr mit dem Thema, über das wir heute geredet haben, mit dem Tatjana kämpft, mit dem Tausende von Menschen in diesem Land kämpfen, Zehntausende, und ihr habt Geschichten dazu, ihr habt Anregungen dazu, ihr habt vielleicht, ihr sagt, ey, die Klinik hat richtig gerockt oder das hat mir geholfen, schickt's uns, wir werden es weitergeben, wir werden es hier ansprechen, wir können voneinander lernen.
Ja.
Ja.
Ey, macht's gut.
See ya. Tschüss.
Danke, tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und für alle, die nach dieser Folge jetzt was brauchen mit mehr Leichtigkeit, habe ich folgenden Podcast-Tipp. Es geht um die größte Videospielmesse der Welt, die Gamescom in Köln. Hunderttausende Gaming-Fans tummeln sich in den Hallen und mittendrin unsere zwei ARD-Gaming-Nerd-Nasen, Daniel und Pat. Die beiden stehen für euch Schlange, wühlen sich durch alles, was neu ist, und das Beste, sie liefern euch das Gamescom-Feeling in eure Hosentasche. Genauer gesagt, in die ARD-Audiothek. Da gibt es, solange diese Gamescom läuft, also noch bis zum 25. August, jeden Tag eine neue Podcast-Folge mit Experten, Streamern, Influencern. Das Ganze findet ihr unter Reisegruppe Gamescom, das Gamescom-Plett-Paket. Für euch ganz entspannt, ganz aktuell, ganz toll.